längere Zeit sonnig, 6 bis 15 Grad. Es ist
ARD Jazz.
ARD Jazz, das Magazin. Jeden Mittwoch ab 22 Uhr melden wir uns mit dem wöchentlichen Jazz-Update. Heute mit Neuerscheinungen, aber auch grundsätzlichen Gedanken zu Jazz und Politik. Wir schauen anlässlich der gestrigen Präsidentschaftswahlen in den USA mal in die Beziehungsgeschichte der improvisierten Musik zu Staatsgeschehnissen und Staatsvertretern. Später außerdem noch im Gespräch die Leiterin des Jazz-Instituts Darmstadt, Bettina Bohle. Ich habe sie zum gerade veröffentlichten Jazz-Bericht befragt und zu den kulturpolitischen Forderungen, die die Verfasser daraus ableiten. Unser musikalisches Intro kommt heute von Quincy Jones. Hier ist ein Stück von 1969, Killer Joe. Ich bin Niklas Wandt. Hallo.
Thank you.
Killer Joe, das vielleicht berühmteste Stück vom Komponisten Benny Golson, hier in der Fassung seines Freundes Quincy Jones, entstanden 1969. Am Sonntag ist dieser große Komponist, Arrangeur und Plattenproduzent im Alter von 91 Jahren verstorben. Wer sich mehr mit Quincys Musik beschäftigen möchte, meine Kollegen Carsten Mützelfeld und Thomas Mau haben am Montag eine wunderbare ARD Jazz Spotlight-Sendung über Quincy Jones produziert. Diese Sendung findet ihr in der ARD Audiothek. Die letzten Jahre in den USA, dem Geburtsort des Jazz, sind geprägt von einer zunehmenden Schere zwischen Arm und Reich, Drogenepidemien, aufflammender Gewalt und zunehmender gesellschaftlicher Spaltung. Das Land wird gerade auch mit der gestrigen Präsidentschaftswahl erst einmal nicht zur Ruhe kommen. Jazz ist traditionell eine demokratische Musik in der Gruppe, aber vielleicht jetzt nicht das erste Genre, an das man denkt, wenn es um politische Haltungen und explizite Botschaften in der Musik geht. Zu Unrecht. Politische Äußerungen im Jazz haben in den USA eine lange Geschichte und sind nicht zuletzt in jüngster Zeit wieder stärker zu vernehmen. Henry Altmann über Begegnungen von Jazz und US-Politik.
Konkrete Begegnungen von Jazz und Politik sind eher selten. Jazz widerspricht von seiner individualistischen Natur her jeder Vereinnahmung und wird genau deswegen in den USA als politisch verstanden. Der Perkussionist John Santos sagte während der Jazz in Social Week 2018:
In diesem Land, in dem der Jazz geboren wurde, ist die Kunst von Natur aus politisch.
Tatsächlich ist es zunächst nicht der Jazz, der sich politisiert, sondern die Politik, die Jazz zum Politikum macht. Frühe US-Jazz-Idole fabulieren noch eher sotto voce in einer schlechteren Welt von einer besseren. 1939 aber klagt Billie Holiday mit dem Titel Strange Fruit konkrete Lynchjustiz an. Ein Grund mehr für reaktionäre Jazz negativ zu verlinken mit Drogen und Kommunismus. Die Verfolgung von JazzmusikerInnen durch die Antidrogenbehörde und das Komitee für unamerikanische Umtriebe wird dabei zur Keimzelle für den politischen Jazz der 1960er Jahre. Im Lauf der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dämmert der weißen US-Kulturelite, der Jazz ist die lange gesuchte amerikanische Musik und besetzt deren Machthebel. Während kommunistische Staaten ihren Jazzfans den Hahn abdrehen, machen sie sich genüsslich über die Rassendiskriminierung in den USA her. Daher wirbt das US-Außenministerium ab 1956 mit Jazz für die amerikanische Sache durch Jazz-Ambassador-Auslandstourneen, etwa mit Dizzy Gillespie.
The weapon that we will use is the cool one.
They need someone ridiculous, Danny.
Heiß wird es, als Orval Forbes, Gouverneur von Arkansas, 1957 afroamerikanischen Kindern den gesetzlich garantierten Zugang zu einer Schule verweigert. Selbst der sonst politisch eher zurückhaltende Louis Armstrong kritisiert:
Nun, ich finde es eine verdammte Schande, dass die Leute so hinterlistig und doppelzüngig sind.
Charles Mingus nimmt 1959 mit Fables of Forbes einen musikpolitischen Protest auf. Sonny Rollins' Freedom Suite 1958, Max Roach' We Insist 1960, John Coltrane's Alabama und Nina Simone's Goddamn Mississippi 1963, der Jazz wird zum Soundtrack der Bürgerrechtsbewegung. Martin Luther King sagt 1964:
Ein großer Teil der Kraft unserer Freiheitsbewegung ist von dieser Musik ausgegangen.
Im gleichen Jahr kandidiert Dizzy Gillespie für die US-Präsidentenwahl halbernst. Wenn er gewänne, dann würde er das White in Blues House umbenennen. Der konziliant elegante Duke Ellington würde Außenminister, die tiefgläubige Mary Lou Williams Botschafterin im Vatikan, der knarzige Miles Davis CIA-Chef und der blinde Ray Charles Leiter der Kongressbibliothek. Gelegentlich wird das White House tatsächlich zum Jazz House. 1969 richtet Präsident Nixon Duke Ellington dort eine Geburtstagsparty aus, verwechselt den Jubilar aber mit dem Entertainer Cab Calloway. Und die Präsidentengattin Barbara Bush hat keinen Schimmer, mit wem sie 1991 auf einem Empfang spricht.
Was haben Sie im Leben gemacht, Mr. Davis?
Ich habe mehrmals die Musik dieses Jahrhunderts revolutioniert. Und was haben Sie getan, Madam? In den 1990er Jahren gehen Neotraditionalisten mit dem Anspruch, dass Jazz die klassische Musik des 20. Jahrhunderts ist, den Marsch in die Institution. Wynton Marsalis Bestallung als Chef der Jazzabteilung des New Yorker Lincoln Center ist auch ein kulturpolitischer Akt. 2020 sagt der Trompeter vor einem Konzert in der Federal Hall von New York:
Jazz ist die perfekte Metapher für Demokratie. Wir improvisieren, was unsere individuellen Rechte und Freiheiten sind. Wir swingen, um ein gerechtes Gemeinwohl zu fördern. Und wir spielen den Blues, weil wir, egal wie schlecht es steht, optimistisch und der Probleme gewahr bleiben.
Auch im neuen Jahrtausend verstehen viele afroamerikanische Musiker Jazz als politisch. Zu seinem Album Live sagt der Trompeter Terence Blanchard 2018:
So wie ich es sehe, ist die Kunst das soziale Gewissen des Landes.
Diesen Sommer veröffentlichten MusikerInnen Forderungen für Nonbinäre, Indigene und People of Color.
Die Geschichte des Jazz ist die Geschichte des Strebens nach der Befreiung der Schwarzen. Und diese Befreiung kann nur durch die Beseitigung von Rassismus und Patriarchat erfolgen.
Die Musikwissenschaftlerin Irene Choi subsumiert 2023 in einem Aufsatz über Jazz und Demokratie:
Wenn der Jazz wirklich demokratisch sein soll und, wie Stanley Crouch so elegant sagte, diejenigen, die den Senf dazugeben, anerkannt werden, unabhängig von Klasse, Geschlecht, Religion, Aussehen oder Größe, muss die historische Diskriminierung bestimmter demografischer Gruppen im Jazz anerkannt und abgeschafft werden.
Zwischen Jazz und Politik, da gäbe es also noch viele Berührungspunkte.
Henry Altmann über die Beziehungen des US-amerikanischen Jazz und der US-Politik. Ein Thema, das mit der Präsidentschaftswahl noch erhöhte Dringlichkeit erfahren könnte. Pianist Keith Jarrett ist auf der Bühne eigentlich eher berüchtigt gewesen für sein Kasteien des Publikums, wegen Blitzlicht, Räuspern und dergleichen Störungen mehr. Anfang 2017 hat er vor einem Solokonzert in der New Yorker Carnegie Hall jedoch erstmal eine flammende Rede gegen Donald Trump gehalten. Er blicke mit einer Mischung aus Furcht und Scham auf das, was da noch kommen möge. Ein Jahr später ist Keith Jarrett von der Bühne verschwunden. Er hat eine Reihe von Schlaganfällen erlitten, Klavierspielen kann er nur noch mit der rechten Hand. Das ist umso tragischer, hatte man bei ihm doch immer das Gefühl, dass er komplett von der Musik durchdrungen ist. Übermorgen erscheint The Old Country, More from the Deerhead Inn. Keine neue Einspielung, sondern eine Aufnahme aus dem Archiv, auf der Höhe seines Könnens. 1992 hat Keith Jarrett im namensgebenden Deerhead Inn ein Konzert gespielt. Das ist ein alteingesessener Jazzclub im ländlichen Pennsylvania, ganz nah an seinem Geburtsort Allentown. Mit dabei waren seine langjährigen Mitstreiter Gary Peacock am Kontrabass und Paul Motion am Schlagzeug. Das Trio spielte Jazz-Standards, familiäres Ausgangsmaterial, das ausführlich unter die Lupe genommen und geradezu episch ausgewalzt wird. Eine Lieblingsdisziplin von Keith Jarrett, der auch bei Balladen in totale Ekstase gerät und seine Soli ausführlich mit Grunzen und Quäken begleitet. Hier ist I Fall in Love Too Easily. Jarrett fliegt regelrecht über die Klaviatur.
Thank you.
I Fall in Love Too Easily, ein Jazz-Standard, gespielt von Keith Jarrett, Klavier, Gary Peacock, Kontrabass und Paul Motion, Schlagzeug. Aus The Old Country, More from the Deerhead Inn. Übermorgen erscheint dieser Konzertmitschnitt aus dem Jahre 1992 über das Münchner Label ECM. Das dominierende Thema der nächsten Tage dürfte ohne Zweifel die jüngste US-Präsidentschaftswahl sein. Wie die USA sich international positionieren, aber auch wie sie sich im Inneren entwickeln, könnte dadurch erheblich kippen. Themen wie institutioneller Rassismus, Polizeigewalt und wirtschaftliche Ungerechtigkeit werden seit jeher auch von Künstlerinnen und Künstlern des Jazz aufgegriffen. Eine der lautesten und dabei musikalisch elegantesten Stimmen gegen die bestehenden Zustände in den USA ist die afroamerikanische Bassistin, Sängerin und Komponistin Michelle DiGiocello. Ihr aktuelles Album No More Water ist dem Schriftsteller und Bürgerrechtler James Baldwin gewidmet. Michelle hat letzten Freitag in der Alten Feuerwache in Mannheim Musik aus diesem Album gespielt, beim Festival Enjoy Jazz. Der Mannheimer Bassist Mario Angelov hat dieses multimediale Konzert für uns besucht.
Hatred, which could destroy so much, never failed to destroy the one who hated, and this is an immutable law. I imagine one of the reasons people cling to their hate so stubbornly is because they sense that once hate is gone, they will be forced to deal with pain.
Hallo lieber Niklas, hier ist der Mario. Bin gerade nach Hause gekommen. Ja, ich muss sagen, ich habe eine volle Feuerwache angetroffen. Leute waren richtig aufgeregt und wurden direkt zu Beginn mit einem Duo begrüßt, bevor Michelle dann auf die Bühne gekommen ist. Ganz am Anfang ging es auch los mit einem Baldwin-Zitat. Hate always destroys the hater, because when the hate is gone, he has to deal with his fear. Genau, das lief quasi während eines Tracks und sie hat es leise immer wieder rezitiert, weil die Baldwin-Zitate liefen coolerweise auf Deutsch, damit es irgendwie auch alle verstehen können. Und sie hat es quasi wie so, ja, wie so ein säkulares Gebet quasi immer wieder so leise rezitiert. Also man hat nur gesehen, dass sich ihre Lippen bewegen. Ich stand ganz vorne und konnte quasi auf sie auch sehr gut schauen. Das war sehr, 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 sehr intensiv. Und ein anderes Zitat, was sie selbst gebracht hat, fand ich auch sehr interessant. Und zwar hat sie zwischen mehreren Songs halt gesagt, Race is a diversion. Also Rasse ist eine Ablenkung. Das Diversion klingt fast schon wie so ein Manöver im Prinzip und zeigt für mich so auch den politischen Hintergrund hinter der Aussage. Das ist auch wieder passiert, während Musik im Hintergrund lief. Also man konnte quasi diese Gedanken, die man bekommen hat von Baldwin und ihr, konnte man emotional direkt quasi übersetzt spüren in Musik, weil das sehr gut zusammengefallen ist. Und so geht man mit so einem komplexen Gefühl aus dem Konzert und ist als künstlerische Person auch nochmal motiviert, selbst auch politischer zu werden und auch selbst ja, die Rolle des Ally oder des Alliierten in gewisser rassismuskritischer Arbeit auch als Künstler so ja, zu sehen oder auch wertzuschätzen, dass es sehr wichtig ist und wenige KünstlerInnen auch besonders in der Jazzwelt das halt machen. Davon war ich sehr inspiriert und genau, hatte einen sehr, sehr schönen Abend und gehe jetzt mit diesem Gefühl ins Bett und ja, bin dankbar für dieses tolle Konzert.
Mario Angelov über das Konzert von Michel Degocello beim Enjoy Jazz in der Alten Feuerwache in Mannheim. Hier ist noch ein Stück von ihr, es heißt Pride. Pride von Michel Degocello aus ihrem aktuellen Album No More Water, The Gospel of James Baldwin. Die Texte des queeren afroamerikanischen Schriftstellers und Bürgerrechtlers sind die Ausgangspunkte für Michels Stücke, die Jazz-, Gospel- und Indie-Pop-Streifen, vorgetragen mit feierlicher Inbrunst. In ARD Jazz, das Magazin, wagen wir jetzt den Sprung aus den USA nach Deutschland. Vor 2 Wochen haben Salomea aus Köln ihr 3. Album veröffentlicht. Good Life heißt die Platte und der Sound des Quartetts um die deutsch-amerikanische Sängerin Rebecca Salomea Ziegler ist sehr international, sehr zeitgenössisch. 17 Stücke, die meisten davon etwa nur 2 Minuten lang, voller Referenzen an Trap und R&B. An manchen Stellen dringt der Jazz-Hintergrund der Bands dann doch etwas deutlicher durch, ohne die unmittelbare Zugänglichkeit, den Pop-Appeal zu beeinträchtigen. Etwa im Stück Truth is Queen and Kindness is King mit seinen verschachtelten Breakbeats.
She go. Now I'm terrified. truth is queen and kindness is king. Truth is queen and kindness is king. Truth is queen and kindness is king.
Truth is queen and kindness is king. Titel und Refrain dieses Stücks von Salomea aus ihrem Album Good Life. Die Mitglieder des Quartetts sind in der Kölner Szene noch in einer Reihe anderer Projekte aktiv, mit ganz anderem musikalischen Fokus. Ein Phänomen, das ich bei vielen jüngeren Musikerinnen und Musikern beobachte. Eklektizismus als Notwendigkeit. Der Schaffenszwang, der sich mit Genregrenzen kaum einhegen lässt. Gleichzeitig hat diese vielseitige Aufstellung natürlich auch einen ökonomischen Hintergrund.